Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
Ja, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit auch noch nicht weit genug gedacht. Also Nachhaltigkeit hat oft den Anklang, wir wollen so wenig Schaden verursachen wie möglich. Und das reicht einfach nicht mehr. Also wir können nicht den Schaden verringern und versuchen, Dinge auf dem Status quo zu halten, weil das einfach in der Situation, in der wir uns befinden, nicht mehr genug ist. Und unser Vorbild ist dann eher zu sagen, okay, wie funktioniert denn zum Beispiel ein gutes Ökosystem? Ein Ökosystem schafft auch immer wieder neue Grundlagen, also hat immer einen erneuernden, einen regenerativen Aspekt. Und das versuchen wir zu übersetzen eigentlich auf jeden Unternehmensbereich.
Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein.
Manche Unternehmen sind heute noch so unterwegs wie vor 20 Jahren oder sogar noch früher. Aber die sind wohl eher die Ausnahme, denn viele Unternehmen verändern sich im Laufe der Zeit immer mehr. Sie müssen neue Geschäftswege gehen, um zu überleben, oder müssen selbst wachsen, um nicht von der Konkurrenz geschluckt zu werden. Denn auch die Welt, in der sich diese Unternehmen bewegen, hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Globalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind nur drei von vielen Stichworten, mit denen heute jede Firma zu tun hat. Unternehmen müssen wesentlich agiler sein, um am Markt auch in Zukunft bestehen zu können. Die allerwenigsten können bestehen, ohne die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich anzupassen, um angesichts der Konkurrenz hierzulande oder sogar weltweit überleben zu können, um angesichts immer höherer Energiekosten noch effizient produzieren zu können und um in einem immer härteren Wettbewerb noch die passenden Fachkräfte zu bekommen. Und manchmal verändern sich die Unternehmen sogar so stark, dass man von einer Transformation sprechen kann. Da ist zum Beispiel eine kleine Bäckerei, aus der innerhalb von gut 100 Jahren ein riesiger Betrieb mit bald 200 Filialen geworden ist. Oder ein Outdoor-Ausrüster, der sich das Thema Nachhaltigkeit schon auf die Fahnen geschrieben hat, als viele noch nicht einmal genau wussten, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Ähnlich wie auch der Gründerin eines Schuhherstellers, die Nachhaltigkeit von Anfang an extrem wichtig war. Und dass man nicht immer alles so machen muss wie bisher üblich, das beweist auch ein Unternehmen, das sich gefragt hat, ob Häuser aus Holz nicht vielleicht eine sehr gute Alternative zum klassischen Beton- oder Steinbau sein können. In dieser besonderen Folge blicken wir mal zurück auf ein paar der interessantesten Unternehmen, die sich verändert haben, ganze Transformationen erlebt haben oder die selbst für Veränderungen angetreten sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Soll ich Ihnen mal verraten, was mich im vergangenen Jahr traurig gemacht hat? Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bonn und gerade mal zwei Straßen weiter, da gab es bis dahin noch einen ganz typischen Dorfbäcker. Der hat nicht nur leckeres Brot gebacken, sondern unter anderem auch richtig tolle kleine Apfelstreuselkuchen. Ehrlich, so leckere habe ich noch nirgendwo gegessen. Dieser Bäcker, der hat im vergangenen Jahr zugemacht. Einen Nachfolger gab es nicht und damit gehören auch die Apfelstreuselkuchen der Vergangenheit an. Für meine Figur ist das zwar gut, aber es hat mich trotzdem traurig gemacht. Einer der Gründe, warum es diese Bäckerei im Laufe der letzten Jahre immer schwerer hatte, war aber nicht nur die ungelöste Frage der Nachfolge, sondern auch die steigenden Energiepreise. Und das Problem, das haben wohl alle Bäckereien. Denn nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks machen allein die Energiekosten oft 10% des Umsatzes aus oder noch mehr. Die Backöfen müssen geheizt, die Teige und Backwaren gekühlt werden. Das kostet. Das gilt auch für die Backstube der Bäckerei Schäfer. 1920 gegründet, über viele Jahrzehnte ein typischer Familienbetrieb aus Hessen. Als in den 1990er Jahren aber die dritte Generation das Unternehmen übernimmt, da wird die Bäckerei Stück für Stück ausgebaut, erinnert sich Johann Schäfer, der das Unternehmen in der inzwischen vierten Generation leitet.
Was lief anders? Hauptsächlich, dass meine Eltern das Unternehmen übernommen haben. Mein Vater und meine Mutter haben 1995 die Bäckerei mit drei Fachgeschäften übernommen und dann über die Jahre Stück für Stück ausgebaut. Und aktuell sind wir von 1995 bis heute im Schnitt jedes Jahr um über 20% gewachsen. Das kontinuierlich, gleichmäßig, organisch und gesund. Und das war der Unterschied.
Im Gegensatz zu vielen kleineren Betrieben sichert sich die Bäckerei Schäfer so langfristig ihren Platz am Markt. Denn nicht nur die kleine Bäckerei bei mir im Dorf ist inzwischen geschlossen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden immer mehr Betriebe dicht gemacht. Probleme mit der Nachfolge, harte Konkurrenz oder eben in den vergangenen Jahren auch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, zum Beispiel für Mehl, machen es jedem kleinen Betrieb immer schwerer. In den letzten 60 Jahren ist die Zahl der Betriebe deutlich gesunken. Waren es damals noch rund 55.000 Handwerksbäckereien, die es allein in der früheren Bundesrepublik gab, so sind es inzwischen nur noch rund 9.000 Betriebe im heutigen Deutschland. Die betreiben aber insgesamt noch rund 35.000 Filialen. Bei Schäfer hat man allerdings auch längst erkannt, dass die Größe allein nicht ausreicht. Man muss auch möglichst effizient arbeiten. Und Energie einzusparen ist da ein wichtiger Hebel, um wirtschaftlich bestehen zu können. Das allerdings ist für Johann Schäfer inzwischen längst nicht mehr das Hauptargument. Er sieht seine Aufgabe tatsächlich auch darin, im Betrieb auf immer mehr Nachhaltigkeit zu setzen.
Warum ist uns das wichtig? Also wie Sie sagen, hier geht es nicht um betriebswirtschaftliche Belange, sondern darum, ja, ich selbst habe zwei Kinder, das dritte ist unterwegs, eben auch unseren Kindern und den nächsten Generationen noch eine lebenswerte Welt zu erhalten. Und dafür müssen wir eben heute etwas tun. Und hier geben wir unseren Beitrag, hier leisten wir unseren Beitrag, um dafür zu sorgen, dass das in Zukunft eben auch so ist.
Vor ein paar Jahren hat Schäfer im hessischen Limburg eine neue und größere Backstube gebaut. 40 Millionen Euro wurden investiert, um ein energieeffizientes Gebäude und energiesparende Produktion zu bauen. Für die neue große Backstube wird ein großer Teil des Stroms selbst erzeugt, mit einer großen Photovoltaikanlage.
Über unsere PV-Anlage decken wir rund 600.000 Kilowattstunden. Das heißt, über die Sommermonate kriegen wir unseren Tagesbedarf gedeckt. Aber wenn es wie jetzt bewölkt ist, haben wir natürlich nur einen Teil unserer Energie darüber gedeckt.
Noch mehr wäre möglich, wenn Stromspeicher irgendwann günstiger sind. Es ging bei Schäfer aber nicht nur darum, den Strom selbst herzustellen, sondern auch möglichst wenig zu verbrauchen. Dafür wurde in die neue Backstube viel Hightech verbaut.
Also wir haben hier im Gebäude, was uns sehr, sehr weiterhilft, eine umfangreiche Gebäudeleittechnik installiert. Das bedeutet, wir haben hunderte Sensoren im ganzen Gebäude verbaut, anhand wir feststellen können, wo unsere Energie hingeht, wie viel Energie geht in die Öfen, wie viel Gas, wie viel Strom, wie viel Wasser verbrauchen wir an unseren Spülmaschinen. Und darüber können wir Stück für Stück optimieren, Verbräuche optimieren, Abläufe optimieren, dass nicht alle Anlagen gleichzeitig starten und wir hohe Energie- und Stromspitzen haben. Und dieser Überblick hilft uns natürlich massiv, hier unnötige Energiefresser abzuschalten und uns ja wirklich bestmöglichst energieeffizient aufzustellen.
Die Technik ermöglicht dem Unternehmen ganz genau zu analysieren, was an welcher Stelle passiert. Wo funktioniert die Wärmerückgewinnung gut? Wie viel Energie wird zurückgewonnen und wo geht sie hin? Und dann wird es natürlich auch betriebswirtschaftlich interessant, denn über das System hat man im Laufe der Zeit einige Unstimmigkeiten und damit eben Möglichkeiten zur Optimierung entdeckt.
Schönes Beispiel ist unsere Lüftungsanlage für die Bäckerei, die sehr, sehr viel Energie braucht, was wir durch diese Gebäudeleittechnik erkennen konnten. Und daraufhin haben wir die Lüftung optimiert. Wann muss sie wirklich laufen? Wie stark muss sie laufen? Und so konnten wir schon wieder mehrere 10.000 Kilowattstunden Strom einsparen, die einfach unnötig verpulvert wurden.
Und die Reise ist noch längst nicht beendet. Schäfer betreibt inzwischen mehr als 180 Filialen, übernimmt andere Betriebe und plant am heimatlichen Standort im hessischen Limburg schon die nächste Investition. Mehr als 250 Millionen Euro, um noch größer zu werden und möglichst nachhaltig zu produzieren. Ebenfalls deutlich verändert hat sich im Laufe der vergangenen gut 15 Jahre das Unternehmen VD. Der Outdoor-Ausrüster ist schon seit Jahrzehnten einer der großen, wenn es um Artikel für den Outdoor-Sport geht. Rucksäcke, Schlafsäcke, Zelte, Bekleidung und Schuhe zum Beispiel, aber auch Fahrradtaschen oder Schuhe gehören fest zum Programm. Gegründet wurde das Unternehmen Mitte der 1970er Jahre von Albrecht von Dewitz, der sich mit dem Kürzel seines Nachnamens von Dewitz, VD, im Firmennamen verewigt hat. 3,5 Jahrzehnte später übergibt von Dewitz das Unternehmen im Jahr 2009 in die Hände seiner Tochter Antje. Und schon in der ersten Sitzung mit ihr an der Spitze sei klar gewesen, dass sich etwas ändern wird, erinnert sich Erwin Gutensohn, der Finanzchef von VD.
Antje von Dewitz hat ganz klar gesagt, ich bin nicht mein Vater, ich bin kein Gründer, ich bin auch kein Techniker, sondern ich habe andere Werte in mir und ich möchte diese Werte auch anders leben. Und so kam sie ganz schnell auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, was sie einfach treibt. Das heißt, für die Mitarbeiter hieß es, danach auch nach Work-Life-Balance zu arbeiten. Die Produkte sollten damals schon in einer weiteren Planung umgestellt werden. Wir wollten eine komplett neue Strategie fahren. Albrecht von Dewitz war Gründer. Er war sehr produktlastig, hat stark Produkte entwickelt und Antje war von ganz anderen Dingen getrieben, die einfach uns allen sehr sympathisch waren. Wir haben alle Mitglieder der Geschäftsleitung, viele Kinder und wollten da auf dem Weg einfach sicherstellen, dass es diesen Kindern in der Zukunft auch gut geht.
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema, wenn es um die Umwelt geht. Ein Unternehmen nachhaltig zu führen, das bedeutet zum Beispiel eben auch oft eine ganz andere Unternehmenskultur. Bei VD heißt das zum Beispiel, dass man mehr Führungskräfte ausbilden musste, um die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen und die bisherigen Führungskräfte zu entlasten. Es bedeutet aber auch neue Strategien. Zum Beispiel auch, wenn es um die Produzenten und Zulieferer geht. Und es bedeutet Investitionen und einen langwierigen Prozess. Und viel Überzeugungsarbeit bei den Banken. Das sei nicht immer ganz einfach gewesen, erzählt Gutensohn, wenn er an die ersten Schritte auf diesem langen Weg zurückdenkt.
Wir hatten gerade am Anfang nach dieser Sitzung einen Termin mit den Banken. Und das war damals sehr prägend. Zu dem Zeitpunkt hatte keiner der Banken einen Nachhaltigkeitsbericht. Und als wir denen erzählt haben, dass unser Schwerpunkt Nachhaltigkeit sein wird, kam Originalton einer der Banken, damit kannst du kein Geld verdienen. Also uns wurde es nicht einfach gemacht, die Strategie dann in der Zukunft auch umzusetzen. Die Banken waren sehr, sehr skeptisch.
Welche Banken das waren, die damals so besonders skeptisch reagiert haben, will Gutensohn lieber nicht verraten. Die Sparkasse sei es aber nicht gewesen, versichert er, und auch nicht die Landesbank Baden-Württemberg. Im Gegenteil. Thomas Kind, zertifizierter Unternehmensberater für nachhaltige Finanzen bei der Landesbank, hat damals schon VD betreut und er sei sogar einer der wenigen gewesen, der begriffen habe, dass das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema für die Zukunft sei, sagt Gutensohn. Und Kind selbst fühlt sich heute bestätigt.
VD ist seit vielen Jahren ein Vorreiterunternehmen in dieser Branche in Sachen Nachhaltigkeit. Das setzt sich um beispielsweise im Zuge der Unternehmensführung, aber auch beispielsweise in einer seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensstrategie, die sich letztendlich dann in alle Funktionsbereiche des Unternehmens rein verästelt, so dass wirklich bis rein in die DNA, um alles im bildlichen Sinne zu beschreiben, das Unternehmen von Nachhaltigkeit von oben bis unten oder von links nach rechts komplett durchdrungen ist. Und in dieser Breite und Tiefe, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, warum dieses Unternehmen so erfolgreich agiert seit vielen Jahren.
Inzwischen ist das Thema Nachhaltigkeit längst in aller Munde und auch das Verständnis bei den anderen Banken habe sich deutlich verändert, sagt VD-Finanzchef Gutensohn.
Heute haben wir denen in den letzten 10 Jahren gezeigt, wie es gehen kann, dass so eine Strategie durchaus sehr, sehr erfolgreich sein kann, dass man Nachhaltigkeit als Strategie bezeichnen muss, und zwar als Unternehmensstrategie. Das heißt, es muss von oben ganz deutlich sein, wir haben die Unternehmensstrategie nachhaltig. Alles, was wir im Unternehmen tun, wird diesem Begriff unterworfen, gnadenlos. Und dann stellte sich auch der Erfolg ein, den wir über die Jahre danach hatten. Wir haben unsere Banker sehr schnell überzeugen können, dass das, was wir tun, gut ist. Und heute machen wir einmal im Jahr einen Roundtable mit den Banken und den Vorständen, in denen die uns an den Lippen hängen und wir nicht über Zahlen reden, sondern nur über Strategie.
Wenn man es allerdings ernst meint mit der Nachhaltigkeit, dann sei es viel Arbeit, gibt Gutensohn zu. Es ist nicht damit getan, im Betrieb auf Ökostrom umzustellen oder nachhaltig produzierte Bleistifte einzukaufen. Letztlich müsse im Laufe der Zeit alles auf den Prüfstand. Besonders betrifft das natürlich auch die Produktion. Einen großen Teil lässt VD in Asien herstellen. Um sicherzustellen, dass auch hier wirklich möglichst nachhaltig gearbeitet wird, ist das Unternehmen Mitglied der Fairware Foundation. Das Ziel der unabhängigen Stiftung aus Amsterdam lautet: bessere Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken. Dabei geht es zum Beispiel um faire Löhne, bezahlte Überstunden und Sozialabgaben.
Dann gibt es natürlich auch die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Materialien, die wir verwenden, nachhaltig sind. Das heißt, wir nominieren in Asien Materiallieferanten, schauen uns die Materialien an. Alle Materialien werden in Obereisenbach im hauseigenen Labor untersucht. Alle Materialien werden auf Schadstoffe überprüft und diese Materialien müssen dann von den Produzenten, die letztendlich die Bekleidungsteile beispielsweise produzieren, auch eingesetzt werden.
Und dann geht es unter anderem auch noch darum, dass nicht nur die Materialien schadstofffrei sind. Bei der Produktion dürfen auch keine Schadstoffe mehr ins Wasser gelangen, die die Umwelt vor Ort schädigen könnte.
Wir beschäftigen in Taiwan einen Chemiker, der geht in die Städte, in denen Material produziert wird und bringt den Leuten dort bei, wie sie Wasser sauber halten können, wenn sie so und so produzieren. Also wir tun da unglaublich viel. Dann die Mitgliedschaften in den NGOs, sei es jetzt Fairware Foundation oder Blue Sign für Produkte, das kostet alles Geld. Das muss alles irgendwie eingepreist werden. Aber es geht. Wir haben auch über die Rentabilität und über das Wachstum, was wir durch die Strategie der Nachhaltigkeit vollziehen konnten, jetzt gezeigt, dass sich Nachhaltigkeit rentiert, weil ein weiteres Wachstum möglich ist. Das wäre ohne diese Strategie deutlich schwerer oder gar nicht möglich gewesen und vielleicht irgendwann sogar existenziell geworden.
Dinge anpacken, die andere vielleicht erstmal belächeln oder gar nicht ernst nehmen wollen. Gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann mussten viele Unternehmen in den vergangenen Jahren da oft einen harten und steinigen Weg meistern. Wobei, wenn wir beim nächsten Unternehmen sind, dann ist es gerade eben kein steiniger Weg mehr, sondern eher ein hölzerner. Denn Häuser aus Stein oder Beton zu bauen, das ist ja in unseren Breitengraden grundsätzlich eine so alte Gegebenheit, dass das kaum jemand hinterfragt. Vor gut anderthalb Jahrzehnten aber hat Christian Czerny in Süddeutschland das Unternehmen Leewood gegründet.
Wir haben uns dem Holzbau verschrieben. Das bedeutet, dass wir Gebäude bauen rein aus Holz. Wir benutzen keinen Beton mehr oder keinen Stahl, keine sonstigen Dinge und bauen Häuser rein aus Nadelhölzern.
Dabei geht es nicht um das kleine Einfamilienhaus aus Holz, sondern um große Wohneinheiten. Neubauten bis zu 8 Etagen komplett aus Holz oder es werden bestehende Gebäude mit Holz aufgestockt. Das war zeitweise erstmal so ungewöhnlich, dass selbst unter anderem die Tagesschau darüber berichtet.
In Frankfurt gibt's was aufs Dach. Wohnmodule schweben auf 50er-Jahre-Bauten herab. Aus alt wird anders. Aus 3 Stockwerken werden 5. Wohnraum wächst nach oben, nicht genutzte Dachstühle weichen.
Nicht nur hier hat Leewood die Wohnmodule geliefert. In vielen Städten werden ältere Wohngebäude mit den Holzbauteilen aufgestockt. Für Christian Czerny ist das eine einfache und konsequente Antwort auf die Wohnungsnot.
Eine Aufstockung kostet per se, auf einen Quadratmeter Wohnfläche gerechnet, ein bisschen mehr, wie wenn Sie ein Haus auf der grünen Wiese bauen. Allerdings brauchen Sie keinen Euro aufwenden für ein Grundstück, weil Ihr Grundstück haben Sie schon in 10 Meter Höhe, zum Beispiel wenn es ein 3-geschossiges Haus ist. Und davon gibt es jede Menge.
Die Nachhaltigkeit ist dabei ein wesentliches Argument für die Bauweise mit Holz. Denn man schätzt, dass allein die Herstellung von Zement etwa 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen ausmacht. Der Kleber im Beton wird damit also zu einem der ganz großen Treiber beim Klimawandel. Und auch die Herstellung von Stahl, den man in den entsprechenden Gebäuden benötigt, schlägt mit jeder Menge CO2 zu Buche. Holz ist dagegen ein Speicher von Kohlenstoff und verbessert beim Bauen somit sogar noch die CO2-Bilanz über Jahrzehnte. Aber selbst am Ende der Lebensphase eines Hauses könne Holz noch einmal seine Vorteile ausspielen, sagt LIWU-Chef Christian Czerny.
Sie können nämlich ein Holzhaus wieder zerlegen in viele seiner Bestandteile. Das funktioniert nicht zuletzt deswegen, weil sie so gut wie keine Verbundstoffe herstellen. Verbundstoff zum Beispiel ist Beton. Warum? Sie schütten Zement, Sand, Kies und weitere Additive zusammen, kriegen sie nie mehr auseinander. Ja, selbst wenn die Betonindustrie davon spricht, dass man Beton recyceln kann, dann ist es per se richtig, aber man muss sich mal überlegen, was dabei passiert. In der Regel wird's zermahlen und dann irgendwo anders wieder eingebaut. Aber der Verbundstoff Beton bleibt an sich der gleiche, auch wenn ich ihn klein male.
Und auch wenn Holz heute noch nicht den Beton als Baustoff abgelöst hat, so wächst diese Branche doch von Jahr zu Jahr weiter und wird längst nicht mehr belächelt. Es ist zwar immer noch eine Nische in der Branche, aber sie wächst. Anders als bei der Bäckerei Schäfer oder dem Outdoor-Ausrüster VD, die sich im Laufe der Jahre immer mehr auch der Nachhaltigkeit gewidmet haben, hatte man dieses Thema bei LIWU von Anfang an auf dem Schirm. Und genau so ist es auch bei dem Unternehmen gewesen, mit dem die Unternehmerin Anna Jona ebenfalls eine Nische gefunden hat. Eine, die nie geplant war. Sie ist die Chefin von Wildling Shoes, einem Anbieter von Barfußschuhen. Eigentlich aber wollte Anna Journalistin werden. Sie geht fürs Studium nach Israel und lernt dort ihren Mann kennen. Die beiden heiraten, bekommen Kinder, die in der Nähe von Haifa aufwachsen, in einem warmen Klima, und deshalb laufen die Kinder auch immer barfuß. Im Jahr 2013 zieht die Familie nach Deutschland. Und plötzlich sollen die Kinder Schuhe tragen, denn das ganze Jahr barfuß funktioniert hier dann doch irgendwie nicht so gut wie in Israel. Nur wird der Nachwuchs mit den Schuhen, die es hier gibt, nicht warm. Zu unbequem, ein ganz anderes Laufgefühl. Also kommen die Eltern auf die Idee, dann machen wir die Schuhe für unsere Kids eben selbst. Und gucken vielleicht mal, ob sich damit nicht auch noch Geld verdienen lässt. Obwohl sie von Schuhen erstmal überhaupt keine Ahnung haben.
Gleichzeitig war das auch unser größter Vorteil, glaube ich. Weil eben dadurch, dass wir keine Ahnung davon hatten, wussten wir auch nicht, was eigentlich nicht geht oder was eigentlich so nicht gemacht wird. Das heißt, wir haben Dinge ausprobiert, die man wahrscheinlich mit mehr Wissen so nicht angegangen wäre. Und dazu muss man sagen, dass mein Mann sehr, sehr stur sein kann und ein Dickkopf sein kann. Und er hat sich einfach nichts davon abbringen lassen. Also wir sind davon ausgegangen zu sagen, wie muss sich das hinterher anfühlen? Also wie soll sich dieser Schuh am Fuß anfühlen? Also eher vielleicht wie ein Handschuh als jetzt ein fester Schuh. Und was sind dann zum Beispiel die richtigen Materialien, mit denen wir das umsetzen können?
Dabei spielte Nachhaltigkeit für die beiden Gründer von Anfang an eine ganz zentrale Rolle. Die Textilien aus zertifiziertem Bio-Anbau waren ihnen zum Beispiel wichtig. Allerdings sei das damals in der Schuhbranche nicht so leicht gewesen. Bei ihren Produzenten hätten sie quasi von null anfangen müssen.
Also wenn ich in Portugal gesagt habe, wir hätten gern Bio, dann haben die gesagt, ja, ist Baumwolle, ist doch Bio, so, ist doch eine Pflanze, was wollt ihr denn? Das heißt, wir mussten da von Anfang an das wirklich selbst mit aufbauen. Das hat uns aber auch ermöglicht, von Anfang an eben sehr, sehr viel Transparenz zu bekommen. Also normalerweise gehe ich hin zu einem Schuhproduzenten und sage dem, ich hätte gern diesen Schuh in der und der Farbe, so soll es aussehen, mach mir den, was kostet das? Und dann geht der Schuhproduzent hin und kauft eben alle Materialien ein, die er dazu braucht. Und wir haben von Anfang an gesagt, das macht für uns keinen Sinn. Also erstens wissen wir dann nicht ganz genau, was drin ist und haben einfach diese Transparenz nicht. Und zweitens, also haben die gar keine Quellen, um jetzt die Materialien einzusetzen. Die haben gar keinen Zugang zu diesen Materialien. Das heißt, wir haben von Anfang an den kompletten Materialeinkauf selbst gemacht. Und das war natürlich dann ein super Sprungbrett im Nachgang, um einfach daran dann anzuknüpfen und das immer weiter zu optimieren.
Am Anfang probieren Anna und ihr Mann bei den Materialien viel aus, erleben auch Fehlschläge. Aber sehr schnell wächst das Unternehmen. Man weiß sehr genau, mit welchen Materialien man arbeiten kann und was möglichst nachhaltig ist. Und das kommt nicht nur bei den Käufern von Kinderschuhen an, sondern auch bei Schuhen für Erwachsene.
Unsere Schuhe sind in erster Linie aus Naturfasern. Also das heißt, überall da, wo wir eine Naturfaser einsetzen können, tun wir das. Das sind Fasern wie Baumwolle oder auch mal eine recycelte Baumwolle, sehr viel im Winter auch. Hanf, Leinen, also all das, was man auch regional oder europäisch anbauen kann vor allen Dingen. Und der Grund dafür ist, dass diese Naturfasern häufig den Kunstfasern total überlegen sind. Zum Beispiel in solchen Themen wie einfach das Fußklima. Also eine Naturfaser fühlt sich meist sehr viel angenehmer an auf der Haut als eben eine Kunstfaser, kann sehr viel besseres Fußklima schaffen. Und wir suchen da eben entsprechend die Materialien aus, die für den Einsatz dann am besten geeignet sind.
Zeitweise arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter für Wildling und neben dem Onlinehandel entstehen sogar eigene Geschäfte. Allerdings führen die eigenen Ansprüche auch an das Thema Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit zu so hohen Kosten, dass das Unternehmen Probleme bekommt. Beim Produkt aber will man sich nicht einschränken. Eher höre ich auf, sagt Anna Jona irgendwann sogar mal in einem Interview. So weit kommt es aber nicht. Allerdings muss sie das Unternehmen neu strukturieren. Man konzentriert sich auf den Onlinehandel, die Geschäfte werden geschlossen und mehr als 100 Mitarbeiter müssen gehen, damit Wildling wieder wirtschaftlicher wird. Die Ansprüche aber sind geblieben und mit denen will Anna Jona auch in Zukunft weiter ihre Barfußschuhe auf den Markt bringen.
Ja, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit auch noch nicht weit genug gedacht. Also Nachhaltigkeit hat oft den Anklang, wir wollen so wenig Schaden verursachen wie möglich, also wollen unseren Schaden verringern. Und das reicht einfach nicht mehr. Also wir können nicht den Schaden verringern und versuchen, Dinge auf dem Status quo zu halten, weil das einfach in der Situation, in der wir uns befinden, nicht mehr genug ist. Und unser Vorbild ist dann eher zu sagen, okay, wie funktioniert denn zum Beispiel ein gutes Ökosystem? Ein Ökosystem schafft auch immer wieder neue Grundlagen, also hat immer einen erneuernden, einen regenerativen Aspekt. Und das versuchen wir zu übersetzen eigentlich auf jeden Unternehmensbereich. Das hat viel damit zu tun, zum Beispiel, wo werden unsere Fasern angebaut und wie werden sie angebaut? Fördert das Biodiversität? Fördert das eine Bodenqualität? Ist die tatsächlich nach dem Jahr des Anbaus besser oder ist sie schlechter? Das betrifft aber auch soziale Bedingungen. Also wie kann man auch jetzt in einem Fabriksetting eine Arbeitsatmosphäre schaffen, Arbeitsbedingungen schaffen, die wirklich fair sind und sich gut anfühlen? Wie kann man eine eigene Arbeitskultur schaffen, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich möchte nicht nur Energie in meine Arbeit stecken, sondern idealerweise auch Energie daraus ziehen können? Das hat viel mit Finanzen zu tun. Wo geht unser Geld hin und was bewirkt es? Ist da eine Umverteilung oder sammelt sich das Geld eigentlich an einem Ort und macht sowieso schon privilegierte Menschen noch reicher oder mächtiger? Also das heißt, es geht viel um Kreislaufdenken. Es geht viel darum, eben zu schauen, wo können wir einen positiven Beitrag leisten und nicht nur Schaden minimieren.
Eines haben die vier Unternehmen, auf die wir heute nochmal geschaut haben, alle gemeinsam. Sie haben alle einen Weg gefunden, um sich den sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen, damit sie auch morgen noch am Markt bestehen können. Sie wollen wirtschaften und natürlich auch Geld verdienen, aber gleichzeitig auch ihren Kindern eine Welt hinterlassen, die durch ihr jeweiliges Unternehmen ein kleines bisschen besser wird, mit mehr Nachhaltigkeit. Und sie haben alle auf ihren Wegen, die mit vielfältigen Herausforderungen gepflastert sind, in den Sparkassen jeweils einen Partner gefunden, der sie begleitet. Ob es um einzelne Investitionen oder ganze Transformationen geht, spielt dabei keine Rolle. Dank eines Netzes aus Beratern und Fachleuten können die Unternehmen sich so auch den Herausforderungen von morgen stellen. Das war's also für diese Folge. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Noch mehr Infos zum Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie's gut.
Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de/podcast.